Elternsein bedeutet Leben. Ja, doch manchmal bedeutet es auch, Lasten weiterzugeben. Nicht absichtlich, sondern eher unbewusst. Wie oft formen wir Kinder mit Dingen, die eigentlich unsere eigenen, ja, Vergangenheitsthemen so sind? In diesem Soul Talk fragen mein lieber Soul Buddy Steffen Kirchner und ich uns, was brauchen Kinder eigentlich wirklich? Was sollten wir besser bei uns selbst lassen? Und was sollten wir oder vor allem auflösen, bevor wir es vielleicht an unsere Kinder weitergeben? Und wie das überhaupt geht, Dinge aufzulösen, die vielleicht sogar gar nicht von uns sind, vielleicht sogar von Menschen, die wir noch nie kennengelernt haben in unserer Ahnenlinie. Das wird heute ein sehr, sehr tiefer und sehr, sehr wichtiger Talk, wie ich finde. Also sei gespannt, lehn dich zurück und lausche dem Soul Talk mit meinem lieben Soul Buddy Steffen Kirchner über das Thema, was sollten Eltern ihren Kindern eigentlich wirklich mitgeben? Ganz viel Freude, let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
So, mein lieber Freund, zur Einstimmung in unser heutiges Thema muss ich da mal von einer Pressemeldung berichten, die ich vor ein paar Wochen gelesen habe, über Bill Gates. Mhm. Und da ging es darum, dass Bill Gates sozusagen sein Vermögen nicht vererben, sondern reinvestieren will in die Wirtschaft sozusagen. Er will es für alle möglichen Hilfsprojekte und was der halt sonst so treibt, irgendwie halt ausgeben. So, und die Essenz von dem Ganzen war, und das war auch die Headline, dass er will, dass seine Kinder, Achtung, Zitat, auf eigenen Beinen im Leben lernen zu stehen und nicht praktisch halt durchs Geld. Und deswegen wird er seinen Kindern, und das war dann die Subheadline, nur 1% seines Vermögens vererben. So. Jetzt habe ich vorhin gerade in Vorbereitung auf unser Interview gerade nochmal kurz geschaut. Bill Gates aktuelles Vermögen liegt derzeit bei 116,3 Milliarden US-Dollar.
Dann kriegen die armen Kinder nur 1 Milliarde, oder was?
Diese armen Schlümpfe, 3 Kinder an der Zahl, nur 1,16 Milliarden Dollar. Da stelle ich dir jetzt die Frage zum Thema des heutigen Gesprächs.
Was sollen Möchtest Eltern du das deinem Kind auch
genau. Was sollen Eltern ihren Kindern mitgeben? Kann man das verantworten, dass man so arme Schlümpfe mit nur 1 Milliarde ins Leben entlässt? Und wenn nicht, was bräuchte es vielleicht sonst noch außer einer 2. Milliarde? Ey, man, das ist doch wirklich die öffentliche Dokumentation von einem offensichtlichen Impfschaden, den der Mann hat, oder? Kann man das so sagen?
Ja, ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich kenne das aber allerdings auch von anderen sehr, sehr reichen Menschen, wie zum Beispiel Michael Schumacher, der auch schon immer gesagt hat, dass er seinen Kindern eben den, ich sag mal, dass er seine Kinder nicht verweichlichen möchte, aufgrund dessen, dass die nie arbeiten müssen in ihrem Leben. Deswegen hat er auch ganz früh eben so diese finanzielle Handbremse angezogen, sodass die quasi in Anführungszeichen ein ganz normales Leben leben mussten, sozusagen. Ne? Also, na, du und ich, wir wissen genau trotzdem, dass viele Türen da aufgehen, die sonst für jeden Menschen verschlossen bleiben würden, aber na, nur so viel dazu, den Ansatz, der ist ja löblich, würde ich mal sagen, oder?
Ja, definitiv, aber du siehst halt praktisch ja dieses Realitätsferne, dass du sagst, jemand muss lernen, auf eigenen Beinen zu stehen, wenn er praktisch erstmal nur mit ein paar 100 Millionen Startkapital ins Leben reinstolpert. Ne? Also ja. Da siehst du erstmal, wo diese Leute offensichtlich sind. Also wie kann ich mich denn zu so einer Aussage hinreißen lassen.
Ja gut, aber dann, also gerade bei Bill Gates ist es natürlich jetzt ehrlich gesagt ein relativ schlechtes Beispiel, weil ich habe den mal in einer Talkshow gesehen und das war unfassbar unterhaltsam. Weißt du, was er machen musste?
Nee.
Er hatte so ein Regal und in dem Regal waren einfach ganz normale Sachen gestanden wie Waschmittel, Milch und was weiß ich noch alles. Und er hatte dann so Schilder und musste draufschreiben, was das kostet. Und
Er hatte gar keine Ahnung. Null. Also er wusste es einfach nicht. Und beim Liter Milch hat er irgendwie, keine Ahnung, $18 oder so draufgeschrieben. Und er wusste es einfach nicht. Also puh, keine Ahnung. Und dann hat er irgendwas gesagt und das Publikum so, ah nee, tiefer, tiefer. Echt? Das ist so günstig. So nach dem Motto. Der wusste es einfach nicht. Also ja. Waschmittel, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, $100? Nein, oh Gott, alles.
Ja, Wahnsinn, gell. Traurig, eigentlich extrem traurig, gell? Wie die Leute da die Realität verlieren, die Bodenhaften.
Ja, voll. Und jetzt ist natürlich die Frage, ne? Was gibt er seinen Kindern mit ins Leben? Ist, glaube ich, jetzt einfach nicht diskutierenswert, glaube ich, in dem Fall, weil es einfach komplett realitätsfremd ist, sozusagen, ne?
Absolut, genau. Aber ich glaube, interessant ist ja, dass er selber ja, soweit ich das weiß, tatsächlich in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden ist. Und
deswegen hat mich das auch gewundert, dass der gar keinen Bezug mehr dazu hat. Also dass der war doch auch mal ein Kind und hat doch auch mal irgendwas eingekauft. Ja, was denkt der denn, dass sich die Preise vertausendfacht haben oder was?
Ja, also, Genau, und da wäre jetzt die Frage, wenn wir uns sehr wahrscheinlich einig sind, dass Geld vielleicht in einem gewissen Maße hilfreich sein kann, wenn man damit ein bisschen ins Leben kommt, ja, vor allem im Sinne vielleicht von dem, was man durch Geld bewirken kann, vielleicht weniger das Geld an sich. Hm. Aber das wäre vielleicht eine gute Überleitung in das Thema. Was bräuchte es denn, was müsste denn ein Bill Gates oder jeder Mensch auf der Welt seinen Kindern ins Leben mitgeben, damit so eine Geldflut von x Millionen sozusagen eigentlich überhaupt zu was Gutem führt? Weil meine These wäre ja, dass wenn Bill Gates oder auch andere Menschen praktisch ihren Kindern bestimmte Dinge nicht ins Leben mitgeben, dass dieses finanzielle Startkapital, das man ihnen mitgibt, am Ende des Tages den Zerfall und die Zerstörung von so Menschen eigentlich eher beschleunigt. Ne? Also was denkst du denn? Also was sollte man als Eltern Kindern ins Leben mitgeben, damit die ein erfolgreiches, aber auch erfülltes Leben führen? Ich habe die Frage ja auch bei Instagram gestellt. Können wir noch einmal auch kurz drauf gehen, was meine Community so ein bisschen dazu gemeint hat. Aber mich würde mal deine Sicht interessieren.
Also bevor ich meine Sicht der Dinge sage, oder vielleicht kann ich sie auch so ein bisschen zeitgleich in eine Geschichte verpacken oder in eine Lebensstory, die ich beobachtet habe. Und zwar hier direkt in meinem nahen Umfeld gibt es eine Person, die auf ein Kind aufpasst. So als, na, zwischen Jobs heißt übrigens dieser Status, wenn man gerade arbeitssuchend ist. Das ist schöner ausgedrückt. Ich bin zwischen Jobs.
Okay.
Also ich stehe gerade zwischen zwei Jobs sozusagen, heißt, wenn man keine Arbeit hat.
Ja, okay.
Fand ich auch sehr interessant. Und genau, da ist es so, dass quasi so ein bisschen gejobbt wird, eben aufgrund oder eben mit Kinderbetreuung. Ne? Und dieses Kind ist ein Kind von zwei erfolgreichen Anwälten in München. Und ich weiß ja, was diese Person, die ich da kenne, die dieses Kind betreut, was oder wie viel Zeit die mit diesem Kind verbringt. Die fährt das Kind zum Fußball. Die schaut beim Fußball zu. Die holt es vom Fußball dann natürlich wieder ab. Die gehen zusammen irgendwie in die Bäckerei und kaufen dann eine Breze und gehen spazieren und machen das und spielen dann vielleicht noch selber Fußball und fahren zusammen Fahrrad. Und ich denke mir, okay, krass. Und abends kommen dann irgendwie so zwei Fremde, die Eltern sind, und begrüßen ihr Kind, hallo, und wie war dein Tag? Die haben gar keine Ahnung, was dieses Kind den ganzen Tag eigentlich gefühlt, gemacht und was weiß ich noch getan hat. Und jetzt kommt's, jetzt sind sie umgezogen, weil sie sich für 1,5 Millionen Euro eine Villa in München gekauft haben. Natürlich müssen sie jetzt noch mehr arbeiten, das ist auch klar. Deswegen Verlängerung natürlich, ne? Eigentlich wollten sie das, wenn das in die Schule kommt, dass dann das aufhört sozusagen mit dieser Betreuung, aber nein. Jetzt fängt es erst richtig an, weil jetzt hat man ja richtig ein geiles Haus. Ne? Und da muss ich ganz echt sagen, das ist für mich Unbewusstheit im Quadrat. Ganz ehrlich, seitens der Eltern.
Ja.
Weil ich denke mir, sorry, aber fuck dein Geld an. Dein Kind kriegt nichts von dir mit. Keine Werte. Und wenn Werte, dann ist die Frage, welche Werte Heißt, Geld ist wichtiger als Mensch oder Liebe oder Zuneigung oder Verbindung. Und das ist für mich genau das Beispiel, was mir eingefallen ist, als du dieses Thema vorgeschlagen hast. Mhm. Im Prinzip, glaube ich, sind es gar nicht so viele Dinge, die man einem Kind mitgeben darf. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dieses Urvertrauen, dass die Eltern für einen da sind, diese Verbindung, diese Geborgenheit und diese Liebe. Das klingt jetzt alles so kalenderspruchartig, aber jetzt mal ganz ehrlich, wer macht das dann wirklich? Mhm. Also ich kenne natürlich auch Beispiele, aber bei mir zu Hause, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ganz im Gegenteil, eine lieblose Kindheit hatte. Aber bei mir war es auch so, beide Eltern haben immer gearbeitet, die ganze Zeit. Ich war eigentlich immer allein, die ganze Zeit. Hm. Und ich glaube schon, dass es für ein Kind sehr, sehr wichtig ist, dass es mindestens mal einen Elternteil, mal die Mama zumindest, mal hat und dass es irgendwie möglich ist, sich die Freiheit zu organisieren in irgendeiner Form, für sein Kind da zu sein, um das Kind aufwachsen zu sehen. Na, wie viele Menschen gibt es aber auch, die sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich arbeite jetzt nicht, weil ich möchte mein Kind aufwachsen sehen. Oder wie viele Menschen bereuen es dann danach, dass sie sagen, eigentlich habe ich von meinem Kind nie was mitbekommen. Da habe ich schon Menschen weinen sehen, weil sie gesagt haben, eigentlich habe ich die wichtigste Zeit meines Kindes habe ich eigentlich gearbeitet, tatsächlich die ganze Zeit. Und ich habe es nicht mal mehr gesehen, weil das ging schon ins Bett, als ich noch nicht mal zu Hause war. Na? Und die Frage ist, was macht das in Sachen Bindung und vielleicht auch Bindungstrauma mit einem Menschen, wenn die Eltern dir eigentlich immer das Gefühl geben, ja, irgendwas ist eher wichtiger, ne, als jetzt bei dir zu bleiben. Mhm. Und in dem Fall ist es halt Geld. Und was hat man dann dafür für ein Bild von der Welt? Ich muss arbeiten, 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 damit ich überlebe. Ist es das denn wirklich? Und das ist ja eigentlich die Message an das Kind am Ende, oder?
Mhm. Ja, ich würde es auch so sehen. Ich habe, während du gesprochen hast, hatte ich gerade ein Interview, das ich von Dr. Müller-Wohlfahrt vor kurzem gesehen habe, hatte ich im Kopf, weil der ist ja auch jemand, der, sag ich mal, ja, sein Leben eigentlich seinem Beruf auch mindestens mal gewidmet, vielleicht sogar auch in Teilen geopfert hat. Und der dann auch so in dieser ganzen Doku oder in diesem Interview, das da mit ihm gab, dann einen sehr nachdenklichen Moment hatte, wo er auch wenig Energie oder, ja, ist das ein wirklich energetischer Typ auch immer noch. Nein, ich meine, der ist ja auch schon, glaube ich, jenseits der 80 oder um die 80.
Krass.
Praktiziert er immer noch auch, ne, in seiner Praxis da in München, immer noch sehr aktiv. Wow. Also schon ein Wunderwerk, der Typ auch. Aber dann kam irgendwann tatsächlich natürlich die Gretchenfrage, vor der alle Angst haben, gibt es irgendwas, was du bereust? Mhm. Ja, klar. Ich war halt nie zu Hause, ne? Und wenn wir im Urlaub waren und dann hat Usain Bolt angerufen und so weiter, Doc, ich brauche dich, dann ist der halt am zweiten Tag abgereist und war halt dann 14 Tage irgendwo sonst irgendwo. So, und ich glaube, das ist der Punkt, das geht jetzt zwar fast in ein anderes Thema rüber, aber das sei mal trotzdem kurz gesagt, ich glaube, dass man, wenn man das so lebt, wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man eben wenig Zeit mit seinen Kindern verbringt und dadurch halt da auch was verpasst, was du nie wieder zurückholen kannst, auch nicht, wenn die älter sind. Du verpasst einfach Momente.
Das ist die Frage, ob das das Einzige ist, dass genau. Man selbst Momente verpasst, aber was passiert mit dem Kind dann so, ne?
Genau. Mhm. Und ich glaube, in der Zeit, wo das Kind klein ist oder sehr jung ist, wo es wirklich noch ein Kind ist, da wirft dir vielleicht auch das Kind das ein bisschen auch vor, dass du nicht da warst, aber je älter du wirst, fängst du an, dir das selber vorzuwerfen. Und das ist was ich schon oft gehört habe jetzt von Menschen, die dann älter geworden sind und dann vielleicht auch, wo die Karriere dann sozusagen so ein bisschen am Abklingen war oder vorbei war, dass dann das große Bereuen eintritt und dass du halt mit 78 oder 83 nicht zu Hause auf der Couch sitzt und in die Hände klatscht jeden Tag, was für Deals du abgeschlossen hast und wie viele Millionen du da noch verdient hast, sondern du schaust auf Fotos von irgendwelchen Zeiten, in denen du nicht da warst sozusagen, ja, oder zu wenig da warst. Und da geht was verloren. Ne? Also da geht was verloren für dich als Vater oder als Mutter, da geht was verloren in den Kindern, da geht was verloren in der Beziehung und so weiter. Also eine komplette Lose-Lose-Lose-Situation. Genau, aber das geht schon fast in ein anderes Thema rein. Ne? Also die Frage ist ja nochmal, was soll man Kindern mitgeben? Du hast das ja eigentlich schon gesagt. Und ich würde es eigentlich genauso bestätigen. Auch wenn ich selber zurückdenke, ich kann es so sagen, ich hatte auch ich hatte liebevolle Eltern. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die man Kindern mitgeben kann, ist, du bist geliebt und wir sind für dich da. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Das habe ich mitbekommen. Und jetzt kann ich sagen, meine Eltern haben ganz viele Fehler auch gemacht, so für sich selber in ihrem Leben. Auch, Trennung, Scheidung, viele andere Dinge sozusagen, die nicht gut gelaufen sind. Aber ich muss sagen, das war zwar teilweise schwierig damals, aber im Nachgang, wenn ich zurückschaue, schaue ich mit einem guten Auge zurück, weil diese wesentlichen Dinge, und da würde ich auch sagen, es gibt ganz wenige, so vielleicht sind es 3, 4 Sachen oder so, die mir da jetzt spontan einfallen würden, die waren da. Größtenteils da. Ein bisschen wenig Zeit mit meinem Vater, aber wenn der Zeit hatte, war er wirklich intensiv bei mir.
Das ist gut.
Also ich hatte zwar vielleicht nicht so viel Zeit mit ihm, aber die Zeit, die ich hatte, war sehr intensiv. Das
Quality.
War zwar, genau, das war zwar wieder ein Problem, weil er dann keine Zeit in der Zeit für seine Frau hatte, also für meine Mama. Das war wieder auf der anderen Seite ein Problem. Mhm. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, können Eltern, glaube ich, ganz viel auch in Anführungszeichen falsch machen und viele Probleme haben und die auch vielleicht nicht optimal lösen. Aber wenn du, sage ich jetzt mal, diese Basis lässt, dass du Kindern das Gefühl gibst, du bist gut, wie du bist geliebt, wir sind für dich da, da kann eigentlich, das kann über vieles anderes hinwegtrösten, was man vielleicht auch nicht so gut gemacht hat, weil ich glaube, dass Eltern sich einen sehr großen Druck auch manchmal selber machen. Ne? Guter Vater, gute Mutter zu sein, könnte ich mir vorstellen, macht schon einen gewissen Druck.
Klar, vorher noch 1000 Bücher lesen und so, wie macht man es wirklich und so. Ne?
Ja.
Ich glaube, dass halt einfach ein krasser Unterschied ist zwischen, ich sage, ich bin immer für dich da und ich gebe dem Kind wirklich das Gefühl, dass es so ist.
Ja, ich bin es wirklich.
Genau. Weil wie oft passiert es dann vielleicht auch mal, dass man sagt, jetzt nicht. Na, okay, krass. Anscheinend ist er nicht immer für mich da, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Also wann oder hat man wirklich auch die Ressourcen, wirklich für sein Kind da zu sein und sein Kind wirklich auch in allem zu sehen? Kurze Story, die Alina hat im Rahmen ihrer Emotional Release Ausbildung ein Video gezeigt bekommen von einem Kind und das Kind ist komplett eskaliert. Es hat rumgeschrien, was ein Kind halt einfach so macht. Ne? Ehrlich gesagt würde ich mir manchmal auch wünschen, dass das Erwachsene einfach mal machen, dann wäre ganz schön schnell Ruhe auch. Ne? Einfach dieses.
Also vor Wut schon geschrien, oder?
Ja, Wut und alles und Traurigkeit und am Boden und rumgetrampelt und um sich geschlagen und nein und nix hat geholfen und dann hier magst du das, nein, weggeschlagen und so, ne? Halt einfach durchgedreht sozusagen, einfach einen Moment gehabt so. Und der Vater wurde instruiert, knie dich einfach nieder und breite deine Arme aus. Und schau einfach dieses Kind an. Und dieses Kind hat dann noch ein paar Minuten einfach weitergemacht, hat den Vater schon immer wieder angeschaut und immer wieder herumgeschrien, aber es wurde immer weniger und weniger. Und irgendwann war es dann gut. Und dann ist das Kind einfach in die offenen Arme von dem Vater gelaufen. Und dann war Ruhe. Und zwar eigentlich dann die ganze Zeit. Und das fand ich so spannend, weil das zeigt ja am Ende eigentlich genau das, auf was es am Ende wirklich ankommt. Mhm. Und vor allem zeigt es so sehr, wie Kinder auf den State der Eltern reagieren. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich hier durch München laufe, wie viele Kinder angeschrien werden, angepackt werden, weggezerrt werden von irgendwas, weil die Eltern in einem State von Stress, von Panik, von Angst, wie auch immer sind.
Ja.
Also, na, ich glaube, dass das Größte, was du deinem Kind mitgeben kannst, das klingt jetzt wirklich nach einem unfassbar kitschigen Kalenderspruch, aber ist dein innerer Frieden.
Mhm.
Weil wenn das Kind den spürt, hey, das natürlich geht's nicht immer, das ist sowieso klar, aber so, na, so oft wie es geht, in so einem State zu sein von, ich habe die Ressourcen, ich habe die Kraft und ich habe die Energie, wirklich für mein Kind da zu sein, weil oft ist das ja nicht der Fall, weil man eben schon so viel Federn gelassen hat durch das, dass man seinen Alltag managt, dass man Geld verdienen muss, dass man in die Arbeit geht und so weiter. Dann hat man auch noch eine Partnerschaft und so weiter. Ne? Und ich glaube, dieses Ressourcenmanagement ist gerade, wenn man Kinder hat, ist das, glaube ich, das Allerwichtigste. Dass man immer versucht, oder so oft wie es nur geht, in so einen Moment einzutauchen von schon auch dieses sichere Hafengefühl einfach. Ne?
Mhm.
Und da, ja. Da bin ich mir zum Beispiel jetzt nicht so ganz sicher. Da habe ich auch irgendwie kein klares Gefühl, wie es aussieht bezüglich Emotionen und Eltern. Da muss ich mal die Alina fragen, das ist spannend. Also wenn der Vater jetzt einfach traurig ist oder wenn er einfach Angst hat, zeigt er das dem Kind? Na, ist es ein guter Zugang, dass man dem Kind zeigt, hey, auch die Eltern haben Angst, auch der Vater darf mal weinen und so weiter. Ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist gut, aber ich glaube, es ist total verpönt. Weil,
ich glaube, man muss drüber sprechen.
Genau, genau.
Es ist nur zu zeigen, ohne drüber zu sprechen, erzeugt Unsicherheit.
Ah, das ist gut, ja.
Und nicht zu zeigen, aber trotzdem ist es im Raum, erzeugt noch mehr Unsicherheit.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Also ich glaube, wenn man Emotionen zulässt und dann aber eben die teilt und erklärt, dann ist es eben offen, dann ist es angesprochen, dann ist es gezeigt, dann ist es gewürdigt und trotzdem setzt man sich damit auseinander. Kinder sollten ja lernen, mit Emotionen auch sich auseinanderzusetzen, also auch Thema Trauer, ne? Also oder eben auch Zorn und Wut, also alles das, ne, es sollte ja da sein, aber nicht einfach nur im Sinne von, es wird jetzt rausgelassen, sondern man muss dann damit arbeiten, sich auseinandersetzen eben mit Emotionen. Ne? Das, glaube ich, wäre jetzt meine Antwort zumindest dazu.
Ja, voll. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Umgang mit Emotionen. So, dass man das Kind auch nicht dafür bestraft, wenn sie welche zeigt.
Genau.
So, nee, ich sehe dich da in deiner Emotion gerade. Ich wäre genauso sauer wie du, ehrlich gesagt.
Ja.
Und dann wundert man sich, wie schnell es dann tatsächlich auch wieder einfach Smiley und Lachen und Spielen, wie schnell es dann auch wieder kippt, ne, wenn das einmal gesehen wurde. Aber die Frage ist, in welchem State sind die Eltern, das auch wahrnehmen und sehen zu können, aushalten, ne, wie der Raum, den der Vater aufgemacht hat, sich auf die Knie zu begeben, auf Augenhöhe mit dem Kind und einfach nur die Arme auszubreiten und diesen Raum einfach zu halten, ohne irgendwie Scham. Und jetzt sei doch mal leise, da sind doch andere Menschen auch. Bist du jetzt komm mal mit. Ne, so dieses einfach, na, schnell die Situation in irgendeiner Form auflösen wollen, weil es einem unangenehm ist, weil es einen selber stresst, sondern da reinzugehen und dann diesen Raum halten zu können, das braucht natürlich auch Power. Ne?
Absolut. Ja, genau, das ist vielleicht ein guter Punkt. An der Stelle würde ich gerne was einfügen, auch für alle, die uns jetzt zuhören. Ich spreche auch für dich, wenn ich das jetzt sage. Uns ist es sehr wichtig, hier jetzt Eltern nicht zu erzählen, wie sie bessere Eltern sein sollen.
Ja, genau, natürlich nicht.
Weil wir keine Eltern sind oder zumindest noch nicht. Ich wäre vielleicht irgendwann mal ein Hundepapa, aber du wirst wahrscheinlich ein Papa von Menschenkindern, so wie es aussieht, irgendwann mal. Also es ist ja, glaube ich, eher euer Wunsch auf alle Fälle. So oder so ist es egal an der Stelle, sondern es geht eher darum, dass wir keine Erfahrung haben als Eltern, aber wir haben Erfahrung beide als Kinder.
Ja,
und
genau.
Aus der Sicht möchte ich den Podcast eigentlich ganz gerne jetzt hier auch verstanden wissen, weil ich kann schon auch sagen, dass das, was du jetzt erzählt hast, so aus meiner Sicht des Kindes, wie das für mich früher war mit meinen Eltern, genauso war, wie du das gesagt hast, dass es eigentlich für mich, und es gibt einige Situationen, an die ich mich erinnere, wenn ich jetzt sozusagen wirklich emotionalen Schmerz hatte, ob das jetzt Wut war oder ob ich da traurig war und so weiter, wenn meine Eltern ruhig waren, also ruhig im Sinne von nicht still oder nichts tun, so nach dem Motto, lass das Kind schreien, das wird schon wieder, sondern dass die einfach da waren bei mir, sie waren präsent und dieses Gefühl, die Emotion wurde gewürdigt und wurde gesehen und wurde eben nicht versucht, durch Lautstärke oder durch Aggression oder durch Verbote oder durch Schimpfen oder durch sonst irgendwas wegzumachen, abzuschneiden, das war für mich in dem Moment sehr hilfreich dann einfach auch. Ne? Und immer wenn sozusagen die Eltern vielleicht aus irgendeinem Grund heute es auch nicht gerade konnten, und das sage ich wirklich vollkommen vorwurfsfrei, weil für mich ist
ganz normal, ne?
Für mich ist Kindererziehung
Champions League.
Das Wort Erziehung ist sowieso falsch. Einfach Kinder zu haben, genau, ist Champions League. Also es ist mit Sicherheit eine größere Leistung und vor allem auch wahrscheinlich von einem wahrscheinlich auch höheren Wert, als jetzt zum Beispiel ein Unternehmen zu führen oder so. Man darf das nicht vergleichen, aber es ist unglaublich, finde ich. Und deswegen alle Eltern haben sowieso, die sich auch wirklich als Eltern geben, gell? Nicht bloß Leute, die Kinder erzeugt haben oder produziert haben, sondern Leute, die Eltern sind oder sein wollen zumindest, die haben meinen tiefsten Respekt, egal ob die das jetzt immer alles nach irgendwelchen Maßgaben richtig oder falsch machen. Aber aus Sicht des Kindes würde ich das auch so sehen, ja. Ich glaube, es braucht Eltern, die sich auch selbst entwickeln, sozusagen, ne? Also Selbstentwicklung als Basis der Kinderentwicklung, wenn du so willst, ne? Also wenn man Kinder entwickeln will, glaube ich, braucht es ein hohes Maß auch an Selbstreflexion und Selbstregulationsfähigkeit, mit den eigenen Emotionen klarzukommen und nicht seine eigenen Gefühle dauernd abzuschneiden. Das war zum Beispiel ein Problem, das ich dann zu Hause irgendwann gesehen habe, dass speziell jetzt meine Mama, die sich ihre Emotionen gar nicht erlaubt hat, und mein Papa vielleicht auch nicht, bloß der hatte eine andere Fluchtmöglichkeit sozusagen. Der ist ins Büro gefahren, meine Mama ist an die Weinflasche gegangen, weil hatten ihre Kompensationsstrategien mit ihren schlechten Emotionen vielleicht umzugehen. Mhm. Und das war irgendwann schon für mich auch ein Problem. Deswegen habe ich auch, würde ich sagen, schon lange Zeit auch keinen so einen guten Zugang zu bestimmten Emotionen zumindest bei mir gehabt, die ich nicht wollte. Das heißt, die habe ich dann auch abgeschnitten und so weiter. Ne? Mhm. Das ist schon interessant. Das hat mir nie jemand gelehrt. Das ist kein Erziehungsversuch von irgendjemand gewesen, aber das habe ich einfach übernommen. Ne?
Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Danke.
Also gelebte Selbstliebe, glaube ich, ist etwas, was man Kindern mitgeben kann.
Ja, auch wieder so ein nebulöser Begriff eigentlich, gell? Was auch immer das bedeutet, so, ne? Aber ich glaube, man fühlt so ungefähr, was es für einen selbst bedeutet, ne? Das, glaube ich, ist auch für alle unterschiedlich, was es wirklich heißt.
Ja, für mich ist es einfach, ob man sich selber so annimmt, wie man ist, das ist für mich gelebte Selbstliebe. Ne? Also nehme ich mich so an, wie ich bin, sozusagen, oder versuche ich die ganze Zeit irgendwie anders zu sein, also was zu verstecken oder was zu spielen, was darzustellen, was ich eigentlich nicht wirklich bin. Oder eben einen Anteil von mir, den ich ablehne, sozusagen so zu verstecken, zu unterdrücken oder wegzumachen, so nach dem Motto. Ne? Das ist ja alles keine Selbstliebe, sondern das ist ja selbst entweder Darstellung oder Selbstmanipulation und im Endeffekt eine Form von auch Selbstverleugnung, ne? Und das führt ja dann zu auch Selbstzerstörung und so weiter. Und das ist was man dann ja auch sieht. Und gelebte Selbstliebe heißt so, ich bin nicht perfekt, ich bin, und gerade weil ich nicht perfekt bin, bin ich auch gut. So, das ist, finde ich, total wichtig, ne? Weil ich dachte nämlich auch dann ganz lange, dass ich meine ganzen Schwächen irgendwie zudecken muss und das wegkriegen muss und dieses und jenes und ja nicht so wie der oder ja nicht so wie die und, ne? Mhm. Und das ist ja alles eben nicht du selbst sozusagen, sondern dich selbst zu sehen in allen Aspekten, wie du bist und damit dann offen auch vor allem dir selber gegenüber umzugehen sozusagen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und also meine Eltern haben den bei vielen, vielen guten Dingen, die sie aber auf der anderen Seite gemacht haben, den Punkt konnten die jetzt beide nicht besonders gut, sagen wir mal so. Mhm. Und das war schon ein Erbe, das ich vielleicht bis zum heutigen Tag wahrscheinlich immer weiter trage. Das heißt, es ist ja so auch so ein kleiner Fleck auf der Seele, auf den darf man immer aufpassen. Das, glaube ich, würde ich sagen.
Mhm. Ja, verstehe ich. Mhm. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man die Kinder nicht wie Deppen behandelt, dass so kleine Wesen sind und dann mit denen so anfängt, so eine Babysprache zu sprechen die ganze Zeit, sondern dass man die einfach als Menschen auf Augenhöhe sieht, weißt du, das, glaube ich, finde ich sehr wichtig, weil man meinte mir, ja, die verstehen mich sonst nicht. Ja, du glaubst doch nicht, dass sie dich verstehen, wenn du dann irgendwie falsches Deutsch sprichst, ne? Also, und was ich mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt, meine Eltern haben schon hier und da mal einen lauteren Streit gehabt und bei mir war es immer ganz schlimm. Ich bin dann immer runtergerannt und habe dann, ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt, und habe dann immer versucht, so den Schlichter zu spielen. So, nicht streiten, streitet ihr? Und mein Vater, der hat immer gesagt, ja. Und meine Mutter, nein, nein. Ja, also gleichzeitig so. Und was ich mir dann gewünscht hätte, ehrlich gesagt, jetzt wo wir drüber sprechen, fällt mir das so ein, dass mich entweder beide oder ein Elternteil mal ernsthaft einfach, ich sage mal, zum Gespräch gebeten hätte, so, hey, wir streiten ab und zu. Wir sind einfach nicht immer einer Meinung. Das ist ganz normal. Das wirst du auch nicht. Du wirst auch nicht in deinem Leben immer die gleiche Meinung haben, wie jetzt ich zum Beispiel. Na, und dementsprechend ist es wichtig, dass das einfach auch dazugehört. Da wächst man dran. Na, das ist nichts Schlimmes, wenn man einfach mal sich auch lauter austauscht. Dass man das Kind so mit in die eigene Welt hineinnimmt und nicht einfach dann so, geh jetzt wieder hoch, ne? Wir sind hier noch nicht fertig. So, okay, wow, das macht einfach wahnsinnig Angst. Ja. Aber was einen nicht Angst macht, ist das, was du vorher gesagt hast, wenn man so eine Sicherheit bekommt, weil man quasi aufgeklärt wurde, was jetzt gerade eigentlich Phase ist.
Ja.
Und, ne, wenn die Eltern merken, das ängstigt das Kind, dass man das Kind in der Emotion sieht und dann aber auch mit dem Kind in den Dialog geht.
Ja, richtig. Genau, weil es gibt ja nichts, was uns mehr Angst macht, als diese Unklarheit sozusagen. Mhm. Und wenn dann beide zum Beispiel erzählen, da habe ich mich über das geärgert, da habe ich das gesehen und so weiter, dann kann das Kind vielleicht auch versuchen zu lernen, zu verstehen irgendwo auch, ne? Und dann eben auch die Message zu geben, okay, wir haben uns dann jetzt so und so geeinigt oder so gehen wir dann auch weiter, ne? Also so, nicht jeder Streit dann ist auch schlimm sozusagen,
genau.
Ne?
Ja, genau.
Hört sich zwar vielleicht nicht schön an und ist in dem Moment vielleicht auch nicht schön, aber kann produktiv sein, also auch Stichwort positive Streitkultur an der Stelle auch, ne? Diskussionen zu führen und dann trotzdem dann auch liebevoll weiterzugehen, nicht nachtragend zu sein, nichts vorzuwerfen. Woher sollen Kinder das lernen, wenn sie sozusagen Streit gar nicht mitkriegen oder wenn der dann so verdeckt wird und so weiter, ne?
Ja, voll.
Ja, total wichtig.
Ich glaube, was ich auch noch von meinem lieben Freund Seum oder unserem Freund Seum, was ich da noch mitnehmen durfte, er hat gesagt, als Erwachsener hat man manchmal eben diese Angewohnheit, Ziel, hingehen, bis man es erreicht hat und dann ist man da. Beispiel, Spielplatz. Jetzt gehen wir zum Spielplatz. Und danach sind wir dann auf dem Spielplatz bis um 2:30 und danach gehen wir wieder nach Hause.
Mhm.
Und gut, was macht das Kind? Das Kind geht aus dem Haus und das Erste, was es macht, ist, es setzt sich vors Blumenbeet und sitzt halt da einfach und schaut und macht und gräbt in der Erde. Jetzt komm halt mal, wir wollen doch zum Spielplatz.
Mhm.
So dieses, das Kind...
Es ist schon am Spielplatz.
Exakt, ganz genau, der Spielplatz ist hier. Ja. Und das ist, glaube ich, auch was wir Erwachsene von den Kindern wahnsinnig lernen können. So dieses, jetzt ist gerade hier alles cool. Ne? Zerr mich bitte nicht weiter irgendwo hin, wo ich jetzt gar nicht hin will, sondern wo du hin willst, wo du glaubst, ich möchte dorthin, so nach dem Motto. Und er hat gesagt, das war für ihn auch ein Gamechanger. Dieses Spüren, das will das Kind jetzt hier. Und ich nehme die Situation an und setze mich dazu. Und da lernt man sehr viel über sich selbst, hat er gemeint. Mhm. Auch sehr viel Flexibilität, sehr viel Offenheit. Ah, okay, dann geht es jetzt hier weiter. Alles klar. Und ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da so eine Offenheit dafür bekommt, dass hier gerade, das, wie das Kind sich jetzt da entscheiden, natürlich, ne, es geht jetzt nicht um so Sachen wie, okay, das Kind läuft jetzt hier auf die befahrene Hauptstraße, naja, gut, ist sein Weg jetzt.
Es vertraut seiner Intuition.
Genau, das wird sich da schon durchschlängeln.
Genau.
Sondern wir reden halt so über, ne, vielleicht genau solche Beispiele wie gerade mit dem Spielplatz. Ja. Finde ich so metaphorisch ziemlich wichtig.
Aber das ist ein spannender Punkt, weil das wäre fast eine eigene Folge mal wert, aber das müsste man wahrscheinlich mit jemand besprechen, der da irgendwie Vollexperte oder Expertin ist. So dieses, auf der einen Seite diese Freiheit eben auch zu lassen und nicht alles so durchzudeklinieren, wie du es gerade beschrieben hast. Auf der anderen Seite habe ich oft auch schon gesehen, dass man Kinder unfassbar damit überfordern kann, wenn man ihnen 27 Millionen Entscheidungsmöglichkeiten gibt und sie bei jedem Dreck nach ihrer Meinung fragt.
Ja,
auch,
das stimmt.
Ne?
Das
können Kinder gar nicht entscheiden. Das überfordert sie komplett. Kinder brauchen auch einfach mal eine Ansage, Klarheit, eine Führung. Und so da diesen richtigen Weg zu finden, ist, glaube ich, auch wichtig. Aber ich glaube, es braucht halt beides. An manchen Stellen einfach mal das einfach frei zu lassen und an manchen Stellen aber eben auch klare Ansagen zu machen. Und für beides sind Eltern manchmal vielleicht gerade nicht in der Lage, weil ihnen vielleicht selber gerade Klarheit fehlt und weil sie selber gerade keine Entscheidung treffen wollen und ganz froh sind, wenn das Kind sagt, Hauptsache es schreit nicht und dann wird's gut, aber am Ende des Tages wird's oftmals dadurch nicht besser, ne?
Ja, voll, voll. Was sagt denn dein Gefühl zu dieser iPad-Mentalität, wenn das Kind irgendwie im Restaurant ist, wenn das Kind auf der Couch sitzt und dann in irgendeinen Bildschirm reinguckt und halt irgendwelche Sachen anguckt. Ich kenne Eltern, die gesagt haben, never mache ich sowas mit meinem Kind. Niemals kommt mir das in die Tüte. Und irgendwann so, fuck off, nimm das Ding, schau es an, bitte, leck mich einfach am Arsch. Ja, ja, ja. Also ich glaube, das ist eine romantische Vorstellung der Theorie.
Ja. Ja, ich kann da meine Sichtweise schon sagen. Also ich glaube, dass man Eltern manchmal auch echt krass Unrecht tut, im Sinne von, das darf man nicht. Man ist des Teufels Verbündeter, wenn man Kinder irgendwie mit dem iPhone, iPad oder sonst irgendeinem elektronischen Dingsbums an den Tisch setzt. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es wirklich grenzenlose Entwicklungen teilweise gibt, wo Kinder einfach nur noch weggeparkt werden sozusagen. Und es ist einfach, weißt du, aus meiner Sicht immer alles, es ist alles möglich, aber alles braucht einen Rahmen. Es braucht Regeln. Und das, was, glaube ich, in Bezug auf Kinder und vielleicht generell im Leben bei Menschen oft fehlt, sind nicht die Verbote, sondern die Regeln. Es braucht Regeln. Und früher hat man die Kinder vielleicht dann mit Spielzeug irgendwo hingesetzt und hat die spielen lassen und die Erwachsenen haben sich am Tisch unterhalten. Oder mir hat ein Malbuch in die Hand gedrückt, dann habe ich halt gemalt, dann habe auch eine Stunde kein Pieps gesagt und mit mir hat auch keiner geredet. Die waren froh, wenn ich meine Klappe gehalten habe. Ja, das ist auch normal für die Eltern. Ich meine, ich habe aber auch ganz viele Zeiten gehabt, wo ich einfach mit meinen Eltern oder mit sonstigen Erwachsenen am Tisch gesessen bin und ich wurde auch ein bisschen mit einbezogen. Ich glaube, es braucht halt so eine Mischung. Ist auch die Frage, kann das Kind das gerade? Will das auch gerade jetzt an dem Tisch sein? Was ist gerade wirklich, was macht gerade Sinn? Und dieses Gefühl zu haben, was ist jetzt gerade gut auch für das Kind? Möchte es gerade mit teilhaben? Darf man ein bisschen einfach damit reden? Darf man Spaß haben? Sollte man es vielleicht jetzt auch? Und wann ist vielleicht für das Kind jetzt auch mal gut, weil es vielleicht wenig Zeit hatte, auch zu spielen oder andere Dinge zu machen, jetzt nicht einer Etikette zu folgen, angepasst, brav am Tisch zu sein, nicht auszuflippen, schon wieder die Emotionen zu kontrollieren, sondern darf es vielleicht auch mal einfach ein bisschen sein. Und ob das Kind dann von einem Malbuch ist oder von einem iPad, ja meine Güte, wir leben halt im Jahr 2025, Technologie entwickelt sich weiter. Rein instinktiv würde ich auch sagen, für ein Kindergehirn ist es wahrscheinlich besser, wenn es ein Malbuch hat, als wenn es vom iPad ist. Ja, okay, aber auf der anderen Seite ist auch die Frage, was auf dem iPad passiert. Wenn man sich natürlich die ganze Zeit die Teletubbies oder sonst irgendwelche Scheiße, die da teilweise so passiert, anschaut, ja, das ist natürlich aktive Körperverletzung im Gehirn des Kindes. Das ist schon klar. Es geht gar nicht so sehr ums iPad, sondern ich finde auch, was schauen die sich da an? Was passiert da? Wie werden die reingezogen? Wie werden die manipuliert? Die Triggerpunkte sozusagen. Und deswegen ist das iPad natürlich immer gleich so ein bisschen mehr im Verruf als jetzt irgendwelche anderen Spielsachen sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man auch da ein bisschen seinen Weg findet, ist alles okay. Aber ich finde, es braucht Maß und Regeln. Und ich stelle fest, dass vieles heutzutage, würde ich nicht nur auf Kinder beziehen, vieles einfach maßlos ist. Völlig regellos, unklar und maßlos. Und dadurch entstehen die größten Probleme. Mhm. So wäre mein... Eine 5 Cent dazu.
Mhm. Was sagt denn die Community? Wollen wir da mal reinstarten?
Ja, ich kann
das würde mich mal interessieren.
Ja, ich habe es hier, was die Community, also ich kann nicht alles vorlesen, es sind wirklich, es wären fast, jetzt nicht minütlich, aber fast minütlich mehr Nachrichten. Ich hatte eben bei Instagram die Frage gestellt, das, was wir heute ja auch hier besprechen, was sollten Eltern ihren Kindern mitgeben? So, ich lese mal ein paar Dinge vor. Ich springe mal so ein bisschen durch. Also es gibt ganz oft so das Selbstvertrauen und Selbstliebe. Ich bin genug, sollte ein wichtiger Satz sein und so viel mehr. Mhm. Dann, dass Gewalt niemals gerechtfertigt ist, schreibt jemand. Die Julia zum Beispiel. Mhm. Dann Stefanie schreibt, dass man immer geliebt wird, auch wenn mal nicht alles super ist. Tanja schreibt, Vertrauen in sich selbst, Selbstständigkeit und Rückhalt. Dann jemand schreibt, Lebenslicht an. Schreibt, Fehler sind Helfer und lassen uns wachsen. Also Umgang mit Fehlern. Wichtiges Thema, finde ich, ja, tatsächlich. Dann wird geschrieben, Schulnoten sagen nichts über dein Wesen aus. Ich würde generell sagen, Leistung sagt nichts über dein Wesen aus.
Liebe gegen Leistung, gern genommenes Konzept.
Ja, absolut, genau. Dann hier die Steffi schreibt auch, du bist genug in einem Satz. Ne? Respekt gegenüber anderen.
Lass uns mal da reingehen, du bist genug, das finde ich gut. Wie glaubst du denn, dass man diesem Menschen genau dieses Gefühl gibt, so wie du bist, bist du auf jeden Fall genug?
Dieses Gefühl kann man einem Menschen nicht geben. Das ist, da kann man jetzt, oder kann man mit Sicherheit drüber diskutieren, aber ich möchte es auch gerne begründen. Warum kann ich einem Menschen nicht das Gefühl geben, ich bin genug? Weil genug zu sein eine Erkenntnis ist, die aus meinem Innersten entsteht. Und ein Mensch, der nicht das Gefühl hat, genug zu sein, egal in welchem Bereich, dem kann man von außen dieses Loch nicht schließen. Und vielleicht hat das der ein oder andere auch schon mal erlebt, wenn man sich selber vielleicht früher nicht hübsch gefunden hat oder wenn irgendwas nicht passt, da können so viele Leute von außen kommen und dir sagen, hey, du siehst gut aus und das ist doch super und das ist doch super und war doch eigentlich ganz toll und man hört das, es ist auch okay, ne? Und es tut vielleicht auch ein bisschen gut, wenn überhaupt, aber auch nicht immer. Ja? Manchmal kann es auch das Gegenteil erzeugen, aber es schließt nie diese Lücke sozusagen. Also man versucht praktisch eine Flasche Wasser in der Wüste auszuschütten. Natürlich wird es ein bisschen feucht am Boden, aber im Endeffekt versickert das Wasser komplett. Es wird deswegen kein Pool draus sozusagen. Und das ist das, was man von außen versucht, wenn man versucht, auch Selbstvertrauen in Leute reinzuquatschen und so weiter. Du bist genug ist nichts, was man jemandem vermitteln kann, sondern es ist ein Rahmen, den man schaffen darf, damit Kinder sich selbst entdecken und entfalten können und dadurch selbst die Erfahrung machen, ich bin genug, ich bin so, wie ich bin und so ist es auch in Ordnung sozusagen. Also das heißt, ohne dauernd zu urteilen, ohne zu verurteilen, offen zu sein, zu sehen, aber auch, ne, auch zu diskutieren, auch mal zu vielleicht scharf zu diskutieren und trotzdem gut zu bleiben miteinander, Beziehungen einfach zu, so, dann ist dieses Gefühl, genug zu sein, was überhaupt, das Wort genug mag ich an sich überhaupt schon nicht. Du bist einfach so. Und du bist so, wie du bist. Und so, wie du bist, bist du einfach. Und so bist du vom Höchsten gemeint, sozusagen, als Seele. Und da gibt es kein Genug. Und es gibt kein, weil wenn es irgendwo ein Genug gibt, dann gäbe es auch irgendwo ein zu wenig. Also nicht genug. Es gibt kein Genug und kein Nicht-Genug. Menschen sind so. Und als sich als der wahrzunehmen, der oder die ich bin, ist eine zentrale Aufgabe, aber das können Eltern nicht für die Kinder übernehmen. Also ich würde den Eltern gerne mal sagen, hey Leute, bleibt bei eurer Verantwortung. Was ist die Verantwortung? Die Verantwortung ist nicht, dass eure Kinder glücklich werden. Die Verantwortung ist nicht, dass eure Kinder keine Probleme haben. Die Verantwortung ist nicht, dass die Kinder erfolgreich werden. Und die Verantwortung ist auch nicht, dass eure Kinder das Gefühl haben, genug zu sein. Die Verantwortung ist aus meiner Sicht, einen Raum zu geben, in dem Kinder alles das erfahren können und vor allem erfahren wollen. Und das braucht Verbundenheit. Und Verbundenheit kann ich zu einem zweiten Menschen führen, Verbundenheit zu sich selbst, Verbundenheit zur Natur, Verbundenheit zu den Tieren. Und durch diese Verbundenheit sozusagen entsteht dann eigentlich dieser Erkenntnis- und Selbsterkenntnisprozess, den man dann in diesem Ich bin genug, ja, Urvertrauen und so weiter dann ausdrücken würde wahrscheinlich. Also so ist mal meine Sicht drauf. Wie siehst du das?
Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Gedanke mit der Polarität. Ne? Wenn es quasi ein Jetzt bin ich genug, gibt es natürlich auch den anderen Polen, jetzt bin ich nicht genug sozusagen. Ne? Ich bin da voll bei dir und finde das auch sehr, sehr spannend, dass man sich auch so ein bisschen auch diese Bürde ein bisschen auch runternimmt. So, für was bin ich denn alles verantwortlich, dass mein Kind kann, macht, nicht macht und so weiter, ne? Ich glaube schon auch, dass, ja, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, letztens ein Mentor von mir, der hat auch eine Ausbildung im Online-Bereich und der hat gesagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass meine KundInnen das und das machen am Ende. Ich kann den Rahmen dafür schaffen, aber ob die das dann machen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Und ob die das und das dann schaffen, was mein Programm verspricht, ich weiß, wenn man das tut, was ich sage, ja, aber ich bin dafür nicht verantwortlich, dass die das auch letztendlich machen. Und so, glaube ich, kann man das auch sehr gut übertragen, ne? Dass man auch so ein bisschen Leichtigkeit da reinbekommt. Dafür bin ich, das Kind ist, hat eine eigene Seele. Dafür ist es hier. Das hat eine Aufgabe. Ne?
Absolut.
Die kann ich ihr nicht abnehmen.
Ne? Genau. Und da sagst du was ganz Wichtiges mit der eigenen Seele. Diese Seele hat ja auch eine
Bestimmung.
Im weitesten Sinne Biografie. Ja, genau. Eine Bestimmung sozusagen. Also es gibt ja, dieses Kind kommt nicht das erste Mal auf diese Welt. Sehr wahrscheinlich. Ne? So, das heißt, wenn du das auch mal aus der spirituellen Sicht nimmst, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, ist vielleicht halt auch einfach ein Teil der Erfahrung, die dieses Kind in diesem Leben auch machen wird. Und da kannst du dich auf den Kopf stellen und es wird diese Erfahrung machen, wie auch andere Erfahrungen. Und da kannst du als Eltern gar nichts dagegen tun und auch gar nichts dafür tun. So, und Kinder, die sozusagen auch diese Erfahrung machen werden, erfolgreich zu werden, die kannst du auch trotz aller Versuche, die es von Eltern gibt, ihre Kinder kaputt zu machen. Ja, ich habe ja auch so ein liebes Wesen an meiner Seite mit der Patrizia. Da haben die Eltern auch alles dafür getan, dass die ihren Weg in ihrem Leben nie gehen wird und vom körperlichen bis zum psychischen und seelischen Missbrauch sozusagen war da alles dabei. Und trotzdem geht die Frau ihren Weg, weil es Teil ihrer Möglichkeiten ist, ja, diese Dinge auch zu verarbeiten und ihren Weg zu finden. Sie ist natürlich trotzdem immer in ihrer freien Entscheidung, ob sie jetzt so weit ist, diesen Schritt zu gehen, weil das hat viel mit Mut und vielen anderen Dingen auch zu tun. Aber deswegen sage ich das vorhin so, ne, den Rahmen zu schaffen, dass ein Kind sich in dem Maße entfalten kann, wie es jetzt eben auch schon will. Ne, also einfach die Bedingungen dafür zu geben, aber so wie dein Business-Mentor sozusagen auch, er gibt dir, euch alles an die Hand, was man brauchen könnte.
So die Werkzeuge im Prinzip, genau. Na, was du mit den Werkzeugen tust.
Genau, genau.
Das finde ich auch eine geile Metapher, ehrlich gesagt.
Auch. Genau, auch die Möglichkeit zu fragen, eine Community, also alles sozusagen. Aber an der Stelle braucht es trotzdem eine Seele, eine innere Entscheidung, die sagt, jetzt greife ich auch zu, jetzt kann ich das auch in Besitz nehmen. Ne? Also ich bekomme 100% Hilfe, es braucht aber auch die Entscheidung, mir helfen zu lassen an der Stelle. Und das ist etwas, was nicht auf deinem Blatt Papier steht oder auf deinem Tisch ist als Elternteil. Das ist Entscheidung des Kindes. So, genauso wie es bei mir als Coach so ist, mit meinen Coaches. Ich kann der Beste der Welt sein. Ich bin vollkommen abhängig von der Entscheidung meines Gegenübers.
Ja, voll. Lass uns noch das Thema Spielen aufmachen. So André Stern-mäßig.
Ja, schön.
Weil er sagt ja, das ist für ihn eigentlich die Grundvoraussetzung, was Eltern den Kindern mitgeben sollten, spielen zu dürfen. Und dass Spielen etwas ist, was bitte eigentlich im besten Falle niemals aufhört im Leben. Und soll ich dir was sagen, jetzt wo ich vorher darüber nachgedacht habe, dass Spielen auch was sehr Wichtiges ist? Das war bei uns zu Hause. Mein Vater hat das fast schon als Schimpfwort verwendet. So nach dem Motto, spielst du schon wieder?
Echt? Okay.
Also spielen in Form von, dattelst du schon wieder irgendwie rum, ne? Bist du schon wieder irgendwo anders?
Ja. Ne?
Machst du schon wieder nicht das, was jetzt eigentlich gerade dran ist, sondern spielst du jetzt schon wieder irgendwas? Also nicht spielen in Form von Computerspiel, sondern spielen war rumdatteln und nichts Gescheites machen.
Zeitverschwendung.
Genau, ja, genau.
Ja,
und
krass.
Da habe ich für mich gemerkt, gerade im Moment, das ist mir voll durchgefahren gerade so, wow, das ist total negativ behaftet, Spielen. Also früher war das so. Jetzt liebe ich es natürlich. Vielleicht bin ich genau deshalb Musiker geworden, dann kann ich die ganze Zeit spielen.
Ja, schön, ja. Wahrscheinlich, ja. Geil.
Aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man Kinder einfach spielen lässt.
Total. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, wie du sagst, ne, oder wie André das auch sagt, dass man das Spielen nie aufhört, sozusagen. Das Gegenteil von Arbeiten ist Spielen, habe ich mal gelernt. Naja, und Spielen ist ja ein hochproduktiver Zustand, ne?
Ja, voll, Flow, ohne Ende.
Absolut, ja. Naja. Aber was unterscheidet denn dann eigentlich das Spielen von dem Nichtspielen, sozusagen? Wann ist etwas, was ich tue, ein Spiel und wann ist es kein Spiel mehr?
Ich glaube, In dem Moment, in dem du deine Haltung dazu veränderst, glaube ich, ehrlich gesagt. Ansonsten das Ding, die Aufgabe bleibt ja die gleiche. Ich kann sie entweder spielerisch machen oder ich kann sie mit einem Ernst machen. Mal ganz kurz dazu, off topic haben wir vorher genau darüber gesprochen. Wir haben vorher über Tennisprofis gesprochen, als die Aufnahme noch nicht lief. Und da haben wir genau darüber gesprochen, dass es gerade im Profisport Einzug hält, dass dieses hart, 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 noch härter, noch schneller, noch durchstrukturierter, dass das mittlerweile auch den Profisportlern den Preis nicht mehr wert ist.
Ja,
dass sie sagen, das muss das
gerne sauber
gehen. Ja, genau. Genau.
Den Ursprung, warum sie angefangen haben. Irgendwann geht es nicht mehr um das, warum sie angefangen haben. Ne?
Genau. Und es gibt ein paar Leute da auf der Tour, die immer noch dieses Spielerische in den Augen. Und die smilen dann auch mal, obwohl der Center Court gerade voll ist, alle sind hochkonzentriert. Und dann gibt es halt Menschen, die smilen dann einfach auch mal rum und haben Spaß daran, dass sie dieses Spiel spielen dürfen. Und ich glaube, das ist auch eine geile Übertragung aufs Leben. Ne? Man kann das Spiel immer spielen oder vielleicht kämpfen, so nach dem Motto. Ne?
Und ja,
das kennst du ja bei dir genauso in deinem Leben. Es gibt Aufgaben, die man halt vielleicht machen muss. Und ich kann die jetzt spielerisch machen. Also wirklich eine bewusste Entscheidung. Ich mache das jetzt einfach spielerisch. Oder zu sagen, oh fuck, oder ich reibe mich daran auf und gehe in Widerstand und so weiter. Ne? Aber ich glaube, dass dieses Spielerische im Leben auch eben immer Leichtigkeit mit sich bringt. Weil Dinge werden ja dann sowieso getan. Und dann kannst du dich ja auch dafür entscheiden, sie vielleicht spielerisch zu machen. Weil ich glaube, das ist schon mitunter eine Grundveranlagung, die wir alle verlernt haben. Und nicht alle, aber die ich teilweise auch verlernt habe, ehrlich gesagt. Und wenn ich mich wieder daran erinnere, dann merke ich sofort, wie in mir wieder die Sonne scheint. Und alles, die Aufgabe bleibt die gleiche. Der Umstand ist der gleiche, aber die Sicht darauf und die Herangehensweise ist plötzlich eine ganz andere. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das Kindern mitgeben. Das Leben ist kein Durchhasseln und kein Durchkämpfen und so weiter. Ne? Weil ich glaube, alle Kinder, die diesen Glaubenssatz haben, die haben den auch von den Eltern mitbekommen. Man muss kämpfen. Vielleicht auch eine ganz andere Generation, wo man vielleicht wirklich noch viel mehr kämpfen musste, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Ja. Kämpft man auch von den Sprüchen. Ne? Jetzt ist dann der Schluss mit lustig. Jetzt weht dann wieder ein anderer Wind.
Genau, das Leben ist kein Spielplatz tatsächlich auch. Ne?
Genau, jetzt beginnt dann wieder der Ernst des Lebens. Das waren lauter so Sätze, die habe ich zu Hause dann immer gehört.
Ich auch.
Aber sag mal, kennst du das von dem, weil du ja auch auf der Bühne, sag ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes ja auch wirklich leibhaftig spielst, ja, mit deinen Instrumenten. Kennst du denn das von dir, dass du da auch tatsächlich, ich kenne dich nur als lebensfrohen, leichten Menschen, sage ich jetzt mal, aber hast du auch Momente gehabt, wo du dann dieses Spielerische bei deinem Beruf, auch gerade in Bezug auf die Musik, die man ja eigentlich nur spielen kann, würde man meinen, das mal verloren hast? Und wenn ja, wie hast du es wieder bekommen?
Ja, das ist definitiv schon oft passiert, ehrlich gesagt. Das ist schon oft passiert, wenn es dann so weit weggeht von dem, warum man es eigentlich gemacht hat, oder wenn Leute dann plötzlich mitreden, wie es denn sein soll, und wenn das eben nichts mehr mit Spielen zu tun hat, sondern eher mit Verbiegen und mit völligen Clash gegen die Werte, dann habe ich für mich gemerkt, dann kommt so eine Schwere rein und dann läuft es auch nicht mehr. Und vor allem, wenn dann plötzlich irgendwas gesagt wurde, das hat jetzt gut funktioniert, das musst du jetzt wieder so machen, so ein bisschen pumuckelartig, dann erst recht nicht, so, ne? Wenn man sagt, so, jetzt mach das, dann auf gar keinen Fall. Na, also das merke ich oder habe ich ganz oft gemerkt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe einfach dann immer den Druck rausgenommen und einfach nur des Spielens wegen gespielt. Ohne Ziel, ohne, das muss am Ende dabei rauskommen. Und das kann ich nur so krass empfehlen. Ich hatte letztens eine Podcast-Folge gemacht über die vier Stuhlbeine des Lebens. Und erste Stuhlbein sind quasi Berufung und Finanzen. Zweite Stuhlbein sind Beziehungen zu Familie, auch Kindern natürlich, Freunde, romantische Beziehungen. Ein drittes Stuhlbein ist die mentale und körperliche Gesundheit. Und das vierte Stuhlbein ist dieses sinnhaftige und kreative Ausleben, zum Beispiel auch von Hobbys und so weiter. Das heißt, es ist für uns ein elementarer Spieltrieb, der zu den wichtigsten Stuhlbeinen unseres Lebens dazugehört. Na, wenn der wegbricht, dann wackelt es einfach auch. Na, deswegen dieses Spielen, dieses Kreativsein, dieses im Flow sein, dieses einfach machen, weil ich es machen will. Hm. Und nicht, weil ich irgendwas erreichen will, weil ich da der Beste sein will, weil ich damit viel Geld verdienen möchte, sondern einfach nur, weil, ob jemand zuguckt oder nicht, ist mir völlig egal. Und wenn am Ende nichts dabei rauskommt, mir auch völlig egal, weil der Prozess ist einfach so toll für mich. Mhm. Und das macht so viel Spaß. Und ich glaube, dass das wichtig ist für jeden Menschen und für jedes Kind auch. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Punkt, das Kind in den intrinsischen Motivationen einfach vielleicht auch fördern. Ne? Weil der Kurt hat mal gesagt in einem Interview, das Siam und ich mit ihm geführt haben, was ist denn Berufung? Und er hat gesagt, Berufung ist die Schnittmenge von dem, was du sehr gut kannst und was dir Freude macht. Und wenn du da die Schnittmenge nimmst, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das zu einer mühelosen Berufung wird, wo du wenig Mühe investieren musst, um dass du es machst, sozusagen. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass Eltern da ein gutes Auge drauf haben, nicht, was haben sie vielleicht für Chancen verpasst und das Kind soll jetzt da das mal besser machen, sondern das hört man ja auch von ganz vielen Sportlern oder so, ne? Mein Kind muss jetzt nicht Fußballer werden oder wie auch immer. Es kann machen, was es will. Vielleicht wird es dann oft mal, weil es selbst cool findet, was der Papa gemacht hat oder so. Ne?
Hauptsache, es wird erfolgreich.
genau. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man die Kinder einfach auch ganz viel ausprobieren lässt. Das war letztens eine Statistik. Hast du das? Irgendjemand hat das gesagt. Das war in einem Basketball-Podcast. Es ist jetzt rausgefunden worden, dass die besten Top-Sportler der Welt in ihren Kinderjahren ganz viele verschiedene Sportarten gemacht haben. Mhm. Im Gegensatz zu denen, die immer nur eins gemacht haben, die wurden dann nie so richtig gut.
Ja, hat auch mit der Gehirnentwicklung zu tun.
Genau, deswegen glaube ich, ist es super wichtig, Kinder einfach ganz viel ausprobieren zu lassen.
Ja, ganz wichtig.
Und auch nicht selbst sowas vorzugeben, weißt du, so dieses, na, jetzt mach doch mal das. Oder na, der Opa hat auch das gemacht, jetzt machst du das auch.
Mhm. Ja, Angebote machen, ne? Aber nicht so fordern, nicht so reinzwängen sozusagen. Ja, okay, also das heißt, Kinder sollte man spielen lassen. Jetzt kommen die iPad-Eltern, die dann sagen, ja, mach ich ja. Setze meine Kinder 7 Stunden ans iPad, spielt ja dort. Da wäre auch die Frage sozusagen, wenn jetzt Kinder, und das ist ja schon ein Thema heutzutage und es wird die nächsten Jahre noch viel mehr wahrscheinlich, wenn Kinder jetzt viel an irgendwelchen elektronischen Geräten spielen, in Anführungszeichen, ist das noch ein Spielen oder wann ist es noch ein Spielen und wann ist es eigentlich einfach nur eine Verblödungsmaschinerie, wo man Kinder im Endeffekt süchtig macht, ein Unterhaltungsmedium sozusagen. Das ist ja auch mal eine spannende Frage, ne? Wann ist Spielen eigentlich noch Spielen und wann simuliert es nur Spielen?
Ja. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja.
Also ich persönlich würde sagen, Spielen hat ganz viel mit anderen zu tun. Also Spielen für dich alleine, ja, gibt es natürlich in einer gewissen Form. Es muss dich aber nach innen führen sozusagen. Das heißt, da entsteht eine innere Fantasiewelt, die sich vor deinem geistigen Auge aufmacht. Da bist du sozusagen trotzdem in Beziehung mit etwas Zweitem sozusagen, durch die Außenwelt in die Innenwelt sozusagen. Oder beim anderen Spielen geht es um Interaktion sozusagen. Ne? Also wo du dann vernetzt sozusagen dann auch mit anderen Menschen spielst an der Stelle auch, ne? Durch diesen Austausch. Aber ich sage jetzt mal, bei dem, was passiert, wenn du sozusagen nur stimuliert wirst von außen, ja, von irgendwelchen, das ist kein Spielen mehr, sondern es ist nur ein ständiges neuronales Reizen sozusagen von irgendwelchen Verbindungen im Gehirn, das sozusagen ganz viel Dopamin und sonstige Dinge ausschüttet, aber ein richtiges Spielen ist das nicht, es ist eher ein Gespieltwerden. Man wird eigentlich eher sozusagen unterhalten, in so einen Unterhaltungs- und Fun- und Dopamin-Loop reingezogen und da bleiben die Kinder drin und das sieht man auch, wie die gucken. Weil lebendige Kinder oder generell nicht nur Kinder, das gilt für Erwachsene genauso, die haben wache Augen. Die sind ganz aktiv sozusagen, die sind kreativ, da gehen die Augen viel hin und her, da ist viel Lebendigkeit da. Und wenn dieses iPad-Spielen sozusagen stattfindet, da passiert genau das Gegenteil. Ne? Also sie gehen eher in so einen Tunnel, die sind eher fast wie in so einer Trance und die gucken bloß noch so und die sind eigentlich gar nicht mehr wirklich da.
Die schalten also vom, auch, ne?
Genau, die schalten vom Gehirn ab sozusagen. Und beim echten Spielen ist das Gehirn eingeschaltet. Das ist, glaube ich, einer, also so würde es ich beantworten, das ist eine der Möglichkeiten, wie man Spielen vom Nichtspielen unterscheiden kann.
Ja, finde ich gut. Guten Ansatz. Wollen wir zum Abschluss nochmal ein bisschen reinschauen?
Gerne.
Dann einfach mal so ein bisschen nochmal so eine Temperaturanzeige.
Ja, genau. Also was noch jemand geschrieben hat, der Janik hat zum Beispiel geschrieben, man sollte Kindern lernen, dass Erfüllung und Erfolg nicht dasselbe sind. Dann hat Eli geschrieben, Wurzeln und Flügel sollte man ihnen mitgeben. Das fand ich schön formuliert. Ne? Also wahrscheinlich Wurzeln, um geerdet zu sein, um verbunden zu sein und Flügeln, um die Freiheit zu genießen. Ne? Das sagt der Gerald Hüther auch immer so schön, der Hirnforscher, der immer sagt, so die zwei zentralen Grundbedürfnisse von Menschen, gerade von Kindern, sind auf der einen Seite das Gefühl von Verbundenheit, auf der anderen Seite das Gefühl von Wachstum und Freiheit sozusagen auch. Ne? Und da merkt man schon, beides ist schwierig gleichzeitig, weil wenn du verbunden bist, kannst du nicht so richtig fliegen. Und wenn du fliegen kannst, bist du nicht mehr so richtig verbunden scheinbar. Und diesen Spagat hinzukriegen, ist, glaube ich, wichtig. Ja. Dann schreibt jemand, das Fundament ist viel Liebe, dann Disziplin, um sich dann das Haus selbst zu bauen. Also auf dem Fundament von Liebe über das Werkzeug der Disziplin, so drücke ich jetzt mal aus, sich sein Haus in Anführungszeichen, also sein Leben sozusagen aufzubauen. Ja, und dann kommen viele Dinge wie Selbstvertrauen und Mut zu stärken und zu fördern, ihre Träume nicht kleinreden, sondern sie dabei unterstützen, dass sie alles erreichen können. Das würde ich zum Beispiel gar nicht sagen. Mhm. Ja, sondern dass sie, ich würde zusätzlich sagen, dass sie alles erreichen können, was ihnen angelegt ist. Also eher so diesen Selbsterkenntnisprozess, sagen wir, was ist eigentlich, wofür bist du eigentlich gemacht sozusagen? Und ihnen das aber nicht zu sagen, sondern eben, wie du sagst, ne, das geht in deine Richtung mit dem Ausprobieren lassen, dass Kinder selber rausfinden, was habe ich eigentlich mitbekommen in dieses Leben sozusagen oder was habe ich mitgenommen, ist eher besser.
Genau, wo zieht es mich quasi ganz organisch hin, so, ne?
Genau. Und dann dieser Freude zu folgen und in diesen Bereich.
Satz, der Freude zu folgen, das ist es.
Wow. Ja, genau. Und dann mit meinen Möglichkeiten in diesem Rahmen, wenn ich meiner Freude folge, dann das alles in Anführungszeichen erreichen zu können, was mir zuträglich ist, was für mich ein erfülltes Leben ausmacht. Aber nicht alles im Sinne von, ich kann alles schaffen, wenn ich einfach nur dran glaube.
Sondern alles, was vielleicht auch im Dunstkreis der Freude auch liegt, ne? Was da quasi so im Einzugsbereich der Freude liegt. Ja. Und da liegt ja nicht alles.
Absolut. Ja. Ich finde immer dieses Jürgen Klopp-Beispiel finde ich immer einfach so cool. Ne? Ich meine, der ist jetzt sehr prominent und deswegen kann man das auch vielleicht leichter nachvollziehen. Aber der hat ja schon immer bestimmte Persönlichkeitseigenschaften ja auch gehabt. Ne? Zumindest mal als erwachsener Mensch, wahrscheinlich als Junge auch schon. Also der ist natürlich sehr ehrgeizig. Ne? Der ist sehr leistungsorientiert. Der haut sich rein. Der ist sehr emotional auch und so weiter und so fort. So. Und das hat er ja als Fußballer einen großen Teil seines Lebens auch voll ausgelebt. Ne? Als Kind schon Fußball gespielt, dann hochgewachsen und immerhin ja bis zur zweiten Bundesliga gekommen, war schon gestandener Zweitligaspieler über viele Jahre. So, aber der hätte sich jetzt natürlich auf den Kopf stellen können und hätte jetzt nochmal irgendwie 4 Stunden am Tag mehr trainieren können, der wäre nie ein Champions-League-Spieler geworden. Das ist unmöglich. Ne? Und als er dann sozusagen die Rolle gewechselt hat und sozusagen in ein anderes Feld gegangen ist, was ihn ganz tief im Inneren eben auch angezündet hat, dieses Trainer zu sein. Ne? Und wenn man die Biografie von Jürgen Klopp liest oder sich das auch anschaut, Wahnsinn, am einen Tag noch Spieler und dann ist der Trainer entlassen worden und er war auch nicht mehr ganz so gut drauf und dann haben sie ihn gefragt, würdest du die Mannschaft übernehmen und dann einfach in einer ganz schwierigen Entscheidung, ne, diese Entscheidung, ja, ich übernehme jetzt plötzlich, am nächsten Tag ist Training, auf einmal ist der Trainer von einem Tag auf den anderen, von der Mannschaft, wo er davor noch gespielt hat und jetzt als Trainer und Coach geht er plötzlich in dieser Rolle auf, bringt die gleichen Persönlichkeitseigenschaften, die er so hat, die ihn als Spieler in die zweite Liga gebracht haben, als Trainer auch ein und wird nicht nur Champions League Trainer, sondern Champions League Sieger, Welttrainer, bester Trainer der Welt. Unglaublich, ne? Also das ist so ein schönes Beispiel für das, wo ich sage, es geht nicht darum, dass du alles erreichen kannst, weil als Spieler konnte er nicht alles erreichen, weil es in diesem Rahmen für ihn nicht möglich war. Aber es war trotzdem gut, Spieler zu sein, weil er in dem Rahmen alles entwickeln konnte, was er auch brauchte, um dann, wenn er seiner Freude folgt, in einem anderen Feld dann natürlich auch im äußeren Erfolg noch was ganz anderes erreichen zu können. Mhm. Deswegen muss man nicht von Anfang an den richtigen Weg finden, auch diesen Kindern auch Zeit zu geben, fände ich wichtig, ne? Also so, du hast Zeit. Mein Gott, Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden im Durchschnitt 100 Jahre alt wahrscheinlich, ne? Die haben so viel Zeit. Und in so einem Zeitalter, wo wir heute mit FOMO, ne, also diese Angst, was zu verpassen, leben, wo die Leute, obwohl sie immer älter werden, immer weniger das Gefühl haben, dass sie die Dinge leben, würde ich den Kindern einfach auch gerne mitgeben, hey, du hast Zeit, probier dich aus, leb dein Leben. Ne? Ja. Und geh nicht nach der Schule sofort ins Studium und in die Ausbildung zwingend, außer du hast Bock und weißt genau, was du machen willst. Ja, wenn es so ist, dann go. Ja? Und wenn nicht, dann probier dich aus. Ne?
Es gibt ein Sprichwort, das kennst du ja, höher, schneller, weiter. Ne? Mhm.
Der olympische Gedanke übrigens von früher.
Mhm. Und wenn du jetzt ein Wort daraus nehmen müsstest, was, wenn du dran denkst oder wenn du dich da so in diese drei Worte hineinfühlst, was macht dir am meisten Unbehagen oder sagst, ach, das würde ich am liebsten daraus streichen, ehrlich gesagt, aus diesem höher, schneller, weiter. Was wäre das?
Schneller.
Genau. Und ich glaube, dass das eben etwas ist, was wir unseren Kindern auch mitgeben können.
Ja.
Es muss nicht immer alles wahnsinnig schnell und sofort alles passieren. Genau.
Ja.
Weil das stresst. Und unser Gehirn ist, glaube ich, auch gar nicht so dafür ausgelegt, dass alles immer so wahnsinnig schnell gehen muss. Ich habe letztens auch im Podcast das Beispiel genannt. Vor wenigen 100 Jahren hat ein Mensch ungefähr 23 Millionen Reize in einem Jahr verarbeitet. 23 Millionen Reize in einem Jahr. Was glaubst du, wie lange braucht ein Mensch heute, um diese gleiche Reizanzahl zu bekommen?
Wahrscheinlich eine Woche oder so. Noch weniger.
Mhm. Einen Wachtag, also 8 Stunden.
Wahnsinn, ne?
Also nur so viel dazu, ne? Und ich glaube nicht, dass wir uns in dieser Geschwindigkeit weiterentwickelt haben, dass wir das alles so stehen können, ne? So diese Geschwindigkeit, in der wir uns bewegen und diese Reize, die wir jeden Tag so bekommen. Dementsprechend, glaube ich, ist es so wichtig, unseren Kindern auch mitzugeben, dass es okay ist, einfach auch mal zu ruhen, auch mal langsam zu machen. Diese Getriebenheit, das hätte ich mir gewünscht in meinem Leben, aber das war ihm natürlich auch nicht möglich, meinem Vater, mir das nicht so mitzugeben, weil da hatte ich lange Zeit ganz viel mit zu kämpfen. Diese Getriebenheit von ihm hat er mir 1:1 mitgegeben. Und mich davon zu befreien, hat mir ganz, ganz viel. Aber vielleicht ist das auch meine Aufgabe gewesen, dass ich jetzt eher eben ein ruhiger Mensch geworden bin und eher einer, der sich durchaus mal zum Tennis auf die Couch legen kann und da überhaupt gar kein schlechtes Gewissen hat. Aber das hat lange gebraucht. Und dementsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass wir unseren Kindern mitgeben, wenn die einfach auch mal das Leben in Anführungszeichen entschleunigt genießen wollen, dann bitte do it.
Ja, Langeweile sollte man ihnen praktisch mitgeben oder den Raum zur Langeweile. Das ist interessant, ne, weil es ist wirklich so die, also wenn wir uns einig sind darüber, dass in dieser Welt und in dieser Gesellschaft hier, in unserer westlichen Gesellschaft einiges aus dem Ruder läuft, wenn wir uns darüber einig sind, können wir vielleicht uns auch darauf einigen, dass das durchaus auch mit der Veränderung von Geschwindigkeit zu tun hat, dass viele Dinge immer schneller gehen, dass wir nicht mehr im Rhythmus sind sozusagen, ne? Weil durch Technologie und vieles einfach ja, der Rhythmus sich verändert hat, der Zeit, und wir Menschen aber uns nicht so schnell verändern wie Technologie. Mhm. Und ich finde das erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es durchziehen, aber sie ziehen es durch. Australien, ne, hat ja die Nutzung für 16, also bis zum 16. Lebensjahr für Menschen in Australien verboten. Das heißt, U16 darfst du in Australien nicht bei Social Media sein. Das ist gesetzlich verboten mittlerweile.
Wow.
Ja, ich glaube, seit diesem Jahr ist es, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr schon war, aber es ist in diesem Jahr ganz sicher. Und die ziehen das durch. Ne? Und ich finde, das ist klar, ist eine große Sache, sowas umzusetzen. Ich finde das großartig.
Wow, finde ich auch super.
Ja, das ist großartig. Und ich kann nur sagen, wenn ich, wo ich 13, 14 war, die Möglichkeit gehabt hätte, zu Social Media zu kommen oder es zu nutzen, ich hätte es genutzt ohne Ende.
Ja.
Und ich bin gottfroh, dass es das damals noch nicht gab.
Ich auch. Wir sind ja, gleich alt und bei uns war es wirklich so, auf dem Pausehof hatte niemand ein Handy, niemand.
Nee, glaub's noch nicht.
Also irgendwann nach der Schule gab es dann mal so eins, so ja. mit Snake-Spielen und so.
Ja,
und
Gameboys gab es bei uns.
Gameboy gab es, ja, genau, aber in der Schule, da musste man es sich ganz normal unterhalten, das war so krass.
Ja. Ja. Ja, spannendes Thema.
Sehr spannend, danke auch fürs Mitreinnehmen in die Community, sehr spannend.
Ja. Danke auch an die Community, dass ihr so viel geschrieben habt.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, lass uns wieder auf die Couch legen.
Und Social Media checken.
Ja, genau. Ich checke jetzt erstmal 40 Reels.
Genau, in diesem Sinne, sehr spannendes Thema. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch. Mach's gut.
Du auch, bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.